Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute die Lisa da, Lisa Cherry. Sie kommt extra aus Zürich. Sie ist im Board der Swiss Bitcoin Association oder Bitcoin Association Swiss. Wir erklären das im Podcast, wie es genau heißt. Sie ist aber auch eine überzeugte Bitcoinerin seit vielen Jahren. Sie hat auch in Nicosia studiert bei Andreas Antonopoulos und sie macht in Zürich die Satoshi Meetups für Frauen, weil, und darum geht es in dieser Folge, um eine breitere Adoption von Bitcoin zu erfahren, muss man einfach auch neue Kommunikationskanäle suchen. Man muss neue Ansätze finden für die Menschen und wir glauben, es wird in Richtung Bitcoin als Spartechnologie jetzt wirklich gehen, weil eben die Banken, weil BlackRock, weil Wall Street jetzt auch sagt, Bitcoin ist eh okay. Sie erzählt aus der Praxis, sie erzählt, was für Damen, was für junge Frauen, ältere Frauen da zu ihr kommen, wie auch die Husbands und Boyfriends reagieren darauf, wenn die Frauen plötzlich anfangen, sich mit Bitcoin zu beschäftigen, was der Unterschied ist zum klassischen Bitcoin-Meetup und zur Bitcoin-Konferenz und warum es eben so wichtig ist, wirklich auch offen zu sein gegenüber allen Fragen und allen Vorbehalten und allen Einstellungen und Herangehensweisen an Bitcoin, weil am Ende des Tages gibt es da keine vorgegebenen Wege. Ja, not your keys, not your coin, darüber sprechen wir natürlich auch, aber wir wissen auch, die Massenadoption wird über verschiedene Wege laufen und wie das passieren wird, das erfahrt ihr in dieser Folge. Ja, not your keys, not your coin. Wenn ihr bei Coinfinity einen Sparplan anlegt, dann geht der direkt auf eure Wallet, zum Beispiel die harte Wallet von Bitbox. Die Bitbox O2 mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr euch 5% dort und mit dem Code, was Bitcoin bringt, spart ihr euch auch bei Coinfinity 21% in den ersten 6 Monaten. Das passt gut zusammen. Das ist, glaube ich, ein guter Deal. Schaut bei beiden rein und jetzt geht's los mit der Folge mit Lisa. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Nico.
Hallo Lisa Cherry, richtig ausgesprochen?
Richtig ausgesprochen.
Aus Zürich kommst du zu mir?
Genau.
Und ja. Ich freue mich wirklich sehr. Bin mir immer sehr, sehr geehrt, wenn Leute extra ins Flugzeug oder in den Zug steigen, um zu mir zu kommen. Lisa, ich kenne dich von LinkedIn. Du bist Organisatorin von Bitcoin Meetups für Frauen, genau. Damen, wenn ich richtig. Stell du dich doch vielleicht mal vor.
Ja, sehr gern. Also zuerst mal herzlichen Dank, dass ich hier im Studio im schönen Wien sein darf. Ist mir natürlich eine große Ehre, hier zu sein. Zu mir. Ich bin 32 Jahre alt, komme aus Zürich, bin in Zürich aufgewachsen, in der Umgebung, habe ursprünglich Psychologie studiert an der Universität in Zürich und habe dann irgendwann Bitcoin entdeckt. Und jetzt ist halt die Frage, wie schnell steigen wir ins Thema ein. Aber ich habe dann einen zweiten Master in Blockchain und Digital Currency gemacht. Und das dann.
Ist das diese Nicosia-Geschichte?
Das ist genau, ja. Weil ich bin ein großer Fan vom Andreas Antonopoulos, wie viele wahrscheinlich wissen. Und er ist ja so ein bisschen mit der Uni assoziiert. Und dann ist es auch naheliegend, wenn man dann ein bisschen eine vertiefte Education in dem Bereich möchte, dass man sich vielleicht dann mal dorthin wendet. Genau.
Sehr cool. Also. Mhm. Und du hast auch einen deutschen Einschlag in deiner Sprache, oder?
Ja, genau. Also falls meine Mama dann irgendwann mal zuhört, sie ist aus Deutschland. Wir haben daheim im Elternhaus auch immer Hochdeutsch gesprochen. Jetzt versuche ich mein bestes Hochdeutsch auch hier für deine Hörer und Hörerinnen auszupacken.
Wird die Mama zuschauen?
Also natürlich nicht live, aber sie wird sich sicher dann mal anhören.
Interessiert genau. Sie sich für Bitcoin?
Noch nicht so. Also ich versuche sie mal immer zu meinen Bitcoin-Meetups zu kriegen. Jetzt nächsten Monat kommt sie wahrscheinlich mal vorbei.
Ja. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du auch schon Pensionistinnen oder eine Bitcoin-Oma beim Event hattest.
Ja, also ich maße mir natürlich nicht an zu schätzen, wie alt die Damen sind, die zu mir kommen. Aber tatsächlich ist zum Beispiel mal eine Mutter von einem guten Freund vorbeigekommen oder auch die ein oder andere Dame, die vielleicht jetzt auch schon älter ist als ich und vielleicht auch eher so Richtung Pensionsalter geht, genau.
Und kommen die dann, weil weil die Enkel sie schicken oder kommen die, damit sie die Enkel nachher Orange spielen können?
Beides. Also ich glaube, es gibt Damen, die werden angemeldet, vielleicht auch von ihren Männern oder auch Enkeln. Aber es war tatsächlich jetzt auch letztens eine Dame bei mir, die hat gesagt, ihr Ziel ist es eigentlich, ihren Enkel dann über Bitcoin aufzuklären. Und sie schleppt ihn dann auch an die Bitcoin-Baden-Konferenz. Die findet Anfang Dezember in Baden in der Schweiz statt. Genau.
Ja. Das finde ich ja mega cool. Also wenn du die wieder triffst, dann richte liebe Grüße aus. Wenn sie jetzt zuhören sollte, liebe Dame aus der Schweiz, es ist eine offizielle Einladung, zu mir in den Podcast zu kommen.
Ist ja, gut, ja.
Vielleicht können wir so, da machen wir dann TikToks daraus und das kann dann den Enkel überzeugen.
Ja, genau, das ist doch eine gute Idee. Sie kommt tatsächlich auch Ende November nochmal vorbei, also ich richte es ihr dann gern aus.
Bitte unbedingt, weil ich finde solche Stories immer wahnsinnig cool und wahnsinnig spannend. Mhm. Und das zeigt ja auch, Bitcoin ist nicht nur für eine kleine Schicht von Nerds sozusagen, sondern eigentlich für alle da. Und ich glaube, das ist ja auch das, was du da mit deinen Meetups. Mhm. Aber wie ist das geschehen? Also wenn du sagst, du warst beim Antonopoulos, bedeutet das, du bist irgendwie 2009 über Bitcoin gestolpert? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Schön wäre es, genau. Ich habe vielleicht so 2017/18 mal einen Artikel im Takimaki, das ist ein Magazin aus einer Schweizer Zeitung. Da gab es einen Artikel über den Vitalik Buterin, also über Ethereum. Tatsächlich hat das damals meine Mama auf die Seite gelegt für mich, weil sie gedacht hat, dass ich intelligent genug bin, das zu verstehen, weil ich mal noch ein Jahr Wirtschaft studiert habe. Tatsächlich habe ich dann den Artikel gelesen und nicht wahnsinnig viel verstanden, habe es dann wieder auf die Seite gelegt. Und 2019 ist dann der Andreas Antonopoulos nach Zürich gekommen, hat dort einen Talk gegeben. Der war auch wirklich sehr, sehr gut besucht im Zürcher Volkshaus. Damals, ja, ich habe es vielleicht nicht meine Anfänge verstanden. Ich bin dort an den Event gegangen, weil ich doch auch ein paar Leute im Umfeld gehabt habe, die sich angefangen haben, mit Bitcoin zu beschäftigen. Ich bin dann mal mit und habe dann einfach langsam angefangen, gewisse Artikel zu lesen. Und dann vor allem auch, als Corona dann ausgebrochen ist, wie viele andere auch, viel Zeit abends daheim und habe dann wirklich angefangen, sehr, sehr intensiv zu Bitcoin nachzulesen, bin immer tiefer reingekommen, habe es unglaublich faszinierend gefunden, vor allem auch so die philosophischen Auswirkungen und psychologischen Auswirkungen vielleicht auch auf die Gesellschaft. Ja, und nach ein paar Jahren Selbststudium daheim habe ich dann gedacht, gut, jetzt bin ich vielleicht endlich würdig genug, mal an ein Meetup zu gehen in Zürich. Bin dann dorthin, habe durchs Schaufenster gesehen, okay, da sitzen jetzt irgendwie einfach 20 Männer um den Tisch. Habe mich dann wirklich gefragt, soll ich einfach wieder heimgehen, was mache ich da eigentlich? Habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen, bin durch die Tür, bin dort rein, bin sehr herzlich empfangen worden und seitdem gehe ich dann eigentlich auch an die regulären Zürcher Meetups.
Weil sie sind ja eh lieb, die Bitcoin-Männer,
sie sind
oder?
Sehr lieb, absolut. Aber
die Hoodies sind halt alle schwarz.
Ja, es hat Mut gebraucht, sagen wir so. Genau. Und ja, irgendwann habe ich dann auch so gemerkt, ich komme wie selber nicht tiefer in die Materie rein und habe dann überlegt, ja gut, führe ich jetzt mein Leben normal weiter oder habe ich noch nicht genug von Bitcoin und möchte es noch weiter vertiefen und habe dann schnell eigentlich die Antwort drauf gefunden, habe gesagt, doch, ich glaube, ich muss das weiter vertiefen, es fasziniert mich so sehr und habe mich dann eben für den Masterstudiengang angemeldet und der war zum Glück auch als Fernstudium machbar und somit konnte ich eigentlich gut arbeiten und dann abends und am Wochenende Vorlesungen nachgucken. Ja, und lernen, genau. Und ja, es war eine unglaublich bereichernde Zeit.
Erklär mir mal, wie das funktioniert. Also das ist quasi dieser, das gibt es schon länger und du hast recht, also beziehungsweise natürlich hast du recht, aber ich erinnere mich jetzt daran, dass Antonopoulos da involviert war. Du bist dann, das ist so ein Online-Fernstudiengang, den auch schon seit, den gibt es schon lange, oder?
Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie lang, aber sie sagen, sie sind eigentlich die erste Universität, die einen Masterstudiengang zu dem Thema anbietet. Also vielleicht grob seit 2012, aber ich bin nicht ganz, ganz sicher.
Ja. Ich meine, ich finde es schon mal cool, dass du sagst, nein, also mir reichen jetzt nicht 4 YouTube-Videos, ich mache da jetzt gleich einen Studiengang und lerne das wirklich von Grund auf. Mhm. Was wurde dir da so beigebracht?
Also es ging über Blockchain Systems and Architecture. Als ich den Titel gelesen habe, habe ich natürlich schon recht Bammel gehabt damals. Über auch so Law and Regulation, also Gesetzgebung. Wir haben auch, also man konnte dann auch Kurse selber wählen. Eins war dann Kryptographie, das habe ich persönlich jetzt nicht genommen, aber zum Beispiel auch Programming. Das heißt, man hat mal im Testnet on Bitcoin ein Multisig Wallet erstellen dürfen oder eine Multisig Transaktion. Und dadurch, dass ich sehr...
Hast du gemacht?
Ja, ich habe es dann gemacht.
So, und jetzt müssen alle, die zuhören, müssen jetzt ehrlich zu sich selbst sein, wie oft sie schon eine Multisig-Transaktion ja. gemacht haben.
Ja. Aber ich muss sagen, ich habe...
nicht.
Du nicht, ja. Ja, war Testnet, zum Glück, ja. Aber es war spannend, weil bis anhin habe ich halt immer sehr, sehr theoretisches Wissen zu Bitcoin gehabt. Also ich habe dann relativ schnell gemerkt, mir fehlt tatsächlich so ein gewisser Praxisbezug. Also jahrelang war es eigentlich immer nur Theorie, Theorie. Und dann habe ich gefunden, warum nicht einfach auch mal ein bisschen praktischer einsteigen und mit der Blockchain selber interagieren. Aber also eben, das war sehr, sehr high level, aber trotzdem spannend. Ich denke jetzt aber, ich werde trotzdem wahrscheinlich jetzt nie die Bitcoin Core Developerin werden.
Gut, ich meine, für die Massenadoption braucht es ja, also ich habe zum Beispiel, braucht es ja mehr als nur Core Developer. Ja? Und ich habe immer den Gedanken, weil wenn ich Leute hier sitzen habe, die sagen, ja, und dann 2020 kamen die Lockdowns und plötzlich hatten wir Zeit, frage ich mich, naja, vielleicht gibt es 2025 ja gar keinen so großen Bullmarkt, weil keine Lockdowns sind und die Leute keine Zeit haben.
Ja, aber ich glaube, ohne jetzt irgendwie zu groß auf Preisdiskussionen einzugehen, aber ich glaube, wenn die Preise steigen und auch die generelle Adoption steigt, dann werden sich die Leute vielleicht eher auch einfach mal bewusster Zeit nehmen, um drüber was zu lernen.
Ja, ich glaube, das ist ja eh tongue in cheek. Also es gibt immer wieder andere Katalysatoren. Also dass zum Beispiel, dass dieser Master in Nicosia ist ja fast schon ironisch, weil dort gab es ja in der Zypern-Krise 2013 war ja der erste ganz große Auftritt eigentlich von Bitcoin auf der internationalen Bühne. Und dann landet ausgerechnet dort dieser Bitcoin-Studiengang.
Ja, und ich meine, das Studium ist wirklich spannend, weil sie bieten das vor Ort on Campus an. Also man hat sehr viele Leute auch aus Griechenland, die dann vielleicht in Zypern studieren und die sind ja auch nicht nur auf das spezialisiert. Also sie haben eine ganze Business School mit diversen Studiengängen und dadurch, dass es aber eben auch schlau genug für Distance Learning geöffnet haben, hat man natürlich ein super internationales Publikum. Und was extrem spannend war, es wirklich Studierende aus Brasilien, aus dem Libanon gehabt, aus Griechenland, aus Frankreich, Spanien, auch aus Nigeria, oder? Es war wirklich sehr eine breite Studierendenschaft, sage ich jetzt mal. Und es waren eigentlich alles schon Experienced Professionals. Also die haben das alle wirklich aus purer Überzeugung und intrinsischer Motivation gemacht. Und das hat es halt zusätzlich spannend gemacht. Das ist jetzt nicht wie, als ich vielleicht mit 18 an die Uni gegangen bin. Man hat nicht gewusst, was soll man studieren. Allen rundum ging es vielleicht ähnlich. Gewisse haben es vielleicht damals schon gewusst. Sondern das ist eine sehr bewusste Entscheidung, die viele getroffen haben, den Master zu besuchen. Und das hat natürlich zu extrem bereichernden Diskussionen dann geführt.
Aber warst du auch physisch vor Ort?
Nein, also ich bin dann einfach für die Graduation, bin ich dann im Juli 2023 nach Zypern geflogen.
Aber du warst kurz dort?
Einmal kurz, ja. Genau, ja.
Dann hast du dann deine Kommilitonen noch kennengelernt?
Ja, genau. Also wir haben auch viel so Gruppenarbeiten gemacht. Man hat ja weekly Multiple-Choice-Quizzes zum Beispiel gehabt und ja auch immer eine Prüfung am Ende vom Semester und eben viel Gruppenarbeiten. Und dann hat man digital zumindest dann trotzdem schnell irgendwie auch so seine Bezugspersonen gefunden. Da habe ich wunderbare Leute kennengelernt.
Und hast, also meine Frage läuft darauf hinaus, da nimmt man auch ein bisschen Netzwerk mit dann?
Ja, also ich glaube auch da, was man draus macht. Man kann natürlich auch dort studieren und gar niemanden kennenlernen, gehe ich jetzt mal davon aus. Ja. Oder vielleicht schon jemanden kennenlernen, aber das nicht weiter verfolgen. Aber wenn man sich bemüht und irgendwie auch wirklich Interesse an den Personen hat, dann denke ich, kann man da auch wirklich Freundschaften bilden, die dann...
Also ist Andreas da noch involviert?
Ja, jein. Also er macht der erste Kurs, Das ist so ein MOOC, der wird auch als MOOC angeboten, als Massive Online Open Course.
Ah, okay.
Den kann man auf YouTube gucken, der wird jedes Jahr neu ausgerollt und er unterrichtet dort gewisse Sequenzen. Also es ist dann eigentlich eher so ein Q&A, also man kann gewisse Fragen stellen und er beantwortet die.
Er hat keine Lust, sich vorzubereiten, er kommt einfach hin und macht Q&A, ja. Das verstehe ich. Wäre auch mein Zugang.
Ja, ja, aber ich meine, es ist einfach Wahnsinn. Wirklich, er weiß einfach alles.
Genau.
Ist so faszinierend, ja.
Aber es ist ja auch das Problem, das ist mir jetzt aufgefallen bei meinen eigenen, und das fällt mir eigentlich immer bei meinen Bitcoin-Seminaren, Vorträgen, was auch immer, wenn ich das selber mache. Ich meine das gar nicht ironisch oder gar nicht böse mit dem Q&A. Du kannst die Fragen der Leute zu diesem Thema gar nicht beantworten mit einem Vortrag, weil Bitcoin so ein großes Thema ist, dass es viel besser, du holst die Leute direkt dort ab, wo sie gerade die Fragen haben und antwortest auf das. Und du kannst natürlich, ich kann mich jetzt nicht mit Andreas Antonopoulos vergleichen, ja, aber
bald.
Nein, überhaupt nicht, ja. Also, aber das ist auch gar nicht mein Ziel. Aber du holst die Leute, du musst die Fragen quasi beantworten, wo sie sind. Was wäre, was ist deine größte Frage zu Bitcoin jetzt gerade? Quält dich etwas?
Quält mich etwas. Ja, man hört doch ab und zu vielleicht wieder Podcasts von Personen, die sagen, es gibt große Risiken, die auch mit Bitcoin verbunden sind. Nicht so sehr irgendwie Investmentrisiken, sondern vielleicht eher auch Bugs oder gewisse Themen im Protokoll, die unbedingt geändert werden müssen oder Themen, die vielleicht in ein paar Jahren größer werden könnten, die man jetzt noch nicht wirklich antizipieren kann. Das heißt, man darf sich nicht immer darauf verlassen, dass das irgendjemand schon regeln wird, sondern es braucht dann halt auch Leute, die da wirklich aktiv dran arbeiten. Insofern, da weiß ich dann einfach, das übersteigt zurzeit sicher meine Kompetenzen. Also das ist nicht ein Beitrag, den ich im Netzwerk leisten kann und bin daher froh, wenn andere Leute mit ihren Perspektiven kommen und dann eben auch an den Themen arbeiten.
Aber du beschäftigst dich damit, mit potenziellen technischen Herausforderungen auch?
Ja, jein. Also jetzt, da ich angefangen habe, die Meetups zu organisieren im Februar 2024, muss ich sagen, habe ich tatsächlich weniger Zeit, über Bitcoin nachzulesen oder breiter nachzulesen, sondern ich bereite dann halt jeweils sehr gezielt meine Meetups vor, weswegen die Zeit ein bisschen abgenommen hat, die ich auch investieren kann, um eben über technische Hürden zum Beispiel nachzulesen. Ich fände es im Prinzip auch spannend, ja.
Und du bist auch seit kurzem im Vorstand oder Board oder wie man auch immer nennt von Bitcoin Association Swiss oder Bitcoin Swiss
Association. Genau, Swiss Bitcoin Association Switzerland.
Ah, habe ich eh richtig.
Genau,
okay, cool.
Ja. Genau, da waren Anfang Oktober haben Wahlen stattgefunden. Eigentlich wird das Board ja jährlich neu gewählt. Und da ist jetzt recht viel Bewegung auch reingekommen. Viele Members haben sich auch gewünscht, dass ein neues Board aufgestellt wird. Man hat mich dann angegangen und gefragt, ob ich Lust hätte, mich eben fürs Board aufstellen zu lassen. Ich war dann nicht ganz sicher am Anfang, ob ich das wirklich machen möchte, habe dann aber trotzdem relativ schnell gemerkt, ich habe ziemlich viele Ideen, was man machen könnte und auch sehr Lust und Energie, mich einzubringen. Und dann bin ich Anfang Oktober dann tatsächlich als eine von 4 Board-Mitgliedern in den Vorstand gewählt worden.
Egal, ob du mit Öl oder Gas heizt oder einfach nur am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen möchtest, eine Heizung von 21 Energy macht's warm zu Hause, macht's warm im Büro, macht's sogar warm in der Industriehalle, die spart CO2 und du meinst nebenbei Bitcoin. Und wer möchte das nicht? Mit dem Code WasBitcoinBringt sparst du dir 5% gleich reinschauen bei 21energy.com. Bitcoin ist dezentral, aber das Mining, mit dem BitEx Solo Miner kann man da etwas ändern und auch um einen echten Block mitspielen. Unbedingt reinschauen bei solomining.de und holt euch den BitEx Open Source Solo Miner mit dem Code WasBitcoinBringt für -5%. Und ihr werdet jetzt wieder quasi aktiver sein Bitcoin-Lobby in der Schweiz.
Ja, also ich denke, mein großes Ziel ist wirklich so die breite Bevölkerung irgendwie aufzuklären, mein großer Ansatz, oder ich lege sehr viel Wert auf Bildung, auf strukturierte Bildung, und daher habe ich das Gefühl, da kann man wirklich noch viel machen. Ich leiste jetzt einen kleinen Beitrag mit meinen Meetups für Frauen, aber ich denke, man könnte noch so viel mehr Sachen anbieten, coole Events, irgendwie gutes Marketing dazu machen, um wirklich auch Leute zu erreichen, die halt überhaupt noch nicht im Thema drin sind. Oder ich glaube, das ist die große Schwierigkeit. Und jemand, der schon auf Bitcoin gestoßen ist, kommt auf deinen Podcast, oder? Aber wie erreicht man die Leute, die wirklich noch gar nie von Bitcoin gehört haben oder wirklich so überhaupt nichts damit anfangen können? Ich finde, das ist so ein bisschen der Knackpunkt.
Hast du Antworten schon gefunden? Muss man sie abholen bei den Sorgen, die sie aus... Mhm. Das ist eine gute Frage eigentlich. Mhm. Also Bitcoin selbst hat ja durchaus, der Preis, sage ich mal, macht Werbung. Ja? Mhm. Und dadurch kommt automatisch, kommen schon Leute dazu. Aber was ist, wie kann man noch mehr Menschen dafür interessieren, wenn das Ziel ist?
Mhm. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob die Leute tatsächlich schon Sorgen haben, wenn sie ja noch gar nichts über Bitcoin wissen. Also ich glaube...
Entschuldige, Sorgen wie, die Inflation ist zu hoch. Oder?
Aha,
oder,
so. Also okay, ah, ich habe gemeint, du meinst jetzt Sorgen über Bitcoin.
Sorgen über im normalen Leben, Probleme, die Bitcoin lösen könnte, von denen sie aber noch nicht wissen, dass Bitcoin es lösen kann. Das wäre ja eigentlich sozusagen das Ziel.
Ja, könnte ein möglicher Ansatzpunkt sein, aber auch dann müsste man ja wie gezielt irgendwie googeln oder die Frage stellen und dann auch gerade, ich sage jetzt mal, die richtige Antwort drauf kriegen, die dann irgendwie direkt auf Bitcoin leitet. Ich weiß nicht, ob das dann immer schon so in dem direkten Weg gegeben ist. Also meine Erfahrung ist eigentlich einfach, wenn man selber begeistert ist, die Begeisterung raus in die Welt zu tragen oder drüber zu reden, sich selber zu engagieren. Und ich glaube, durch das Engagement hören die Leute automatisch ein bisschen auf oder werden aufmerksam und stellen dann vielleicht mal eine Frage. Und ich glaube, irgendwie wie die Hemmschwelle so niedrig wie möglich zu halten, Fragen stellen zu können, mal erste Berührungspunkte zu etablieren, ich glaube, das ist jetzt in meinen Augen ein sehr guter Ansatzpunkt, wie man die Leute abholen kann. Aber ich meine, ich kann auch nicht für alle sprechen. Ja.
Was ist es denn an Bitcoin, das dich so begeistert? Weil du hast ja jetzt gesagt, okay, du machst deine Meetups, du hast diesen Master gemacht. Mhm. Du bist jetzt im Board von der Swiss Bitcoin Association.
Bitcoin Association.
Genau. Der Schweizer Bitcoin-Verein halt, ja. Aber das machst du ja sozusagen, habe ich jetzt schon durchgehört, alles noch als Hobby neben einem klassischen Job, ja?
Ja.
Warum?
Ja, das frage ich mich schon auch oft. Ich lerne sehr gern oder ich habe unglaublich viele verschiedene Interessen. Ich bin sehr neugierig und ich habe schon öfter irgendwie immer so geguckt, wie geht's weiter, was könnte ich noch lernen, wie könnte ich mich weiterbilden, welcher nächste Schritt wäre richtig für mich. Und als ich dann auf Bitcoin gestoßen bin, hat sich einfach plötzlich für mich so ein bisschen alles eingefügt, oder? Also es ist ein sehr internationales Thema, sehr internationale Community. Ich selber konsumiere jetzt halt auch viele Ressourcen auf Englisch. Ich liebe Englisch. Und man schneidet halt so viele verschiedene Bereiche an. Das heißt, lebenslanges Lernen ist eigentlich garantiert. Und ich glaube, das ist das, was mich so fasziniert hat, dass ich einfach weiß, ich werde mein Leben lang lernen können und es wird nie genug sein. Ich werde immer noch was dazu lernen. Ja. Und zwar durch die Perspektive Bitcoin, ja, die das doch sehr gut bündelt. Ja.
Das ist die originärste und originellste Antwort, die ich auf diese Frage seit langem gehört habe.
Okay.
Also da kommt dann oft so, ja, Bitcoin ist Hoffnung, Bitcoin ist Freiheit, Bitcoin ist hartes Geld, Bitcoin fixes dies, Bitcoin fixes that. Mhm. Aber zu sagen, Bitcoin führt zu lebenslangem Lernen, das ist ganz neu.
Okay.
Also da kriegst du einen Orden dafür.
Okay.
Weil es ist ja nicht einfach, weil es ist, alle anderen Antworten sind ja auch unter Anführungszeichen korrekt und du hast recht. Mhm. Auch einer der Gründe, warum ich den Podcast mache, ne? Weil ich kann von dir lernen und von jedem anderen Gast und wir können verschiedene Perspektiven ausloten. Aber wenn du sagst, okay, lebenslanges Lernen für dich und du machst dir Gedanken über die breite Adoption, ich glaube, das ist ehrlich gesagt wahrscheinlich etwas, das zu wenige Leute tun, ja? Weil natürlich Bitcoin keine Firma ist und keine Marketingabteilung hat und so. Warum machst du dann Meetups für Frauen?
Mhm. Ja, also für mich ist die Antwort relativ klar. Ich bin, wie gesagt, damals an das erste Meetup in Zürich gegangen. Wie gesagt, nur Männer, die dort um den Tisch gesessen sind. Ich habe es alles wunderbar gefunden, oder? Also ich finde, ich habe so tolle Leute kennengelernt. Und trotzdem habe ich mich manchmal umgeguckt und gedacht, keine von meinen Freundinnen wird hier auch nur einen Fuß reinsetzen. Mhm. Und wenn die wüssten, wo ich gerade bin und was ich gerade mache, die würden wahrscheinlich den Kopf schütteln und denken, was hat jetzt die Lisa da wieder für eine neue Idee? Und dann bin ich auch, wann war das? Ich muss jetzt gerade überlegen, vielleicht im Oktober oder wann war die Konferenz in Innsbruck? Die war, glaube ich, September. Ja, vielleicht vor 2 Jahren, ja. Also 2022, keine Ahnung, war ich dort. Ja, also man konnte die Frauen mit einer Lupe suchen, hat nicht wahnsinnig viele gehabt.
Wobei man fairerweise dazu sagen muss, es waren damals schon viel mehr als, also die schon lange dabei sind, wissen, die Frauenquote explodiert eigentlich in den tausenden Prozent.
Ja, ja, genau, ja? Weil es halt nicht so schwierig ist, wenn sich's verdoppelt von 1 auf 2 und dann, ja, genau, und so weiter. Ja, und im Studiengang war das eigentlich anders, da hat es auch wirklich viel Frauen gehabt. Und trotzdem habe ich dann einfach gedacht, ich muss... Also meine Zielgruppe war dann eigentlich meine Freundinnen. Also wenn ich mir jetzt so meine typische Freundin vorstelle, wie könnte ich die begeistern? Und dann habe ich halt gedacht, gut, ich möchte jetzt einfach so ein weibliches Pendant zu den Männer etablierten Stammtischen schaffen, an denen alle irgendwie um einen Tisch sitzen und Bier trinken. Und daher habe ich dann im Oktober 23 schon die Idee gehabt. Da habe ich dann gerade im Sommer vorher mein Studium eben abgeschlossen gehabt. Und eben, das hat mich halt nicht losgelassen. Ich habe gedacht, ja, wie könnte ich jetzt meinen Beitrag dazu leisten und irgendwie weiter die Bitcoin-Adoption voranbringen. Ja, und eben, ich habe dann die Idee, Bitcoin für Frauen zu machen, relativ schnell gehabt. Ja, einfach... Weil ich denke, ja, aktuell hat es einfach noch so wenig Frauen. Das heißt, vielleicht ist das jetzt eine Übergangszeit von, keine Ahnung, 5 oder 10 Jahren, wo es nötig ist, den extra Effort zu investieren. Und keine Ahnung, in 10 Jahren haben wir eine Gleichverteilung oder von beiden Geschlechtern. Aber solange das einfach noch nicht gegeben ist, denke ich, brauchen Frauen oder ja, den extra Anstoß, sich irgendwie mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Und ist das Thema dann Bitcoin oder ist das Thema auch, dass Frauen generell einfach auch einen Anstoß brauchen, sich mit dem Thema Finanzen auseinanderzusetzen, weil sie das vielleicht auch ein bisschen zu selten tun?
Ja, schwierig zu sagen, weil ich mache jetzt keine Meetups auch aufs Thema Finanzen generell bezogen, weil da gibt es schon genügend Angebote, die auch Frauen spezifisch ansprechen. Ich kann es wirklich nicht so sagen. Also ich meine, das lässt sich eigentlich zurückführen bis zu meinen Studienzeiten, als ich eben noch Psychologie und BWL studiert habe. Da war ich in einem Kurs Investments, hieß der, glaube ich. Ich habe mich dann für den angemeldet, weil ich halt irgendwo noch Credits gebraucht habe. Habe auch damals schon gearbeitet, niedrigprozentig, und habe vieles einfach als Podcast geguckt, in meinem eigenen Tempo etc. Das heißt, ich habe eigentlich nie gesehen, wer belegt den Kurs wirklich. Und dann bin ich...
Entschuldige, was heißt das Podcast?
Ich benutze das manchmal als Synonym. Genau, die Aufnahmen von den Vorlesungen. Und dann bin ich am Tag von der Prüfung, bin ich dann natürlich physisch vor Ort gewesen, laufe in den Raum rein und sehe 90% Männer. Und in dem Moment habe ich einfach gedacht, oh Gott, ich werde die Prüfung nicht bestehen. Das war einfach so ein Blitzgedanke, weil ich einfach das Gefühl gehabt habe, ich bin da falsch am Ort. Ich kann noch so viel gelernt haben. Irgendwas scheint nicht richtig zu sein, wenn ich hier eine von den wenigen Frauen bin, die den Kurs belegt. Und das war damals
schon so. Du hast die Prüfung natürlich bestanden.
Ich habe sie bestanden, jetzt nicht mit Bestnoten, aber ich bin durchgekommen. Vielleicht hat tatsächlich der Gedanke mich auch nochmal verunsichert, keine Ahnung, da gibt es ja auch ein paar psychologische Studien dazu. Ich selber habe es nie verstanden, weil ich einfach immer vielleicht auch so den starken Willen gehabt habe oder den falschen Stolz, sage ich jetzt mal, wenn Männer das können, dann kann ich das auch. Die müssen sich das auch irgendwo beigebracht haben, dann kann ich mir das auch beibringen, oder? Und dann habe ich mich mal eine Zeit lang einfach sehr intensiv bewusst mit allgemeinem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Und das war vielleicht schon für mich persönlich die Wegbereitung,
die Basis,
dass Bitcoin dann auch überhaupt auf offene Ohren gestoßen ist. bei mir selber.
Aber du bist auch nicht, also du hast, weil ich habe mich ja auch mit allgemeinen Finanzen beschäftigt und so weiter und bin dann sehr, sehr hart auf die Goldschiene gekommen, das ist schon einige Jahre davor. Aber du hast dich offenbar nicht dann verheiratet mit dem Thema. Du hast das recherchiert und hast, aber das hat dann offenbar auch nicht gereicht.
Also mit welchem Thema jetzt? Mit Finanzen, Finanzen selber? Doch, hat gereicht. Eigentlich, also ich habe dann wie für mich selber einfach mal so ein bisschen verstanden, wie muss ich meine Finanzen selber ordnen. Also klar, auch da, man kann ja immer noch mehr und mehr lernen, wenn man möchte, aber es war dann wie so eine gewisse Sättigung erreicht. Ich habe gedacht, gut, jetzt das reicht für mein persönliches Leben und habe mich einfach dann generell auch immer so mit dem Thema auseinandergesetzt, was ist Zeit, also warum gehe ich arbeiten, was ist das Geld, das ich verdiene. Und als dann irgendwie Bitcoin ins Spiel kam und dann habe ich eben The Bullish Case for Bitcoin, heißt der Artikel, glaube ich, gelesen.
Vijay Boyapati.
Ja, und das hat einfach wirklich Klick gemacht bei mir. Einfach zum ersten Mal wirklich so schwarz auf weiß. Klar, man hört es immer wieder, Zeit ist Geld oder Geld ist Zeit. Umgekehrt, oder?
Ja, beide, ne? Ja, Zeit, beides, Geld ist Geld,
genau,
Zeit.
Ja. Und quasi... Ja, wenn die Zeit, die ich investiere, entlöhnt wird in einem Geld, das abgewertet wird, dann wird eigentlich auch meine Lebensenergie abgewertet durch das. Und das hat mir sofort eingeleuchtet. Und damit habe ich, glaube ich, Glück gehabt, dass ich von Anfang an auch gute Ressourcen zu Bitcoin konsumiert habe, die mich gerade wie so ein bisschen auf den richtigen Weg geführt haben.
Ja. Es ist doch auch faszinierend zu sagen, hey, dass Bitcoin so einleuchtet. Also diese ganzen anderen Finanzgeschichten, ich habe sie alle durch. Ja, man kann mit ein bisschen Fantasie einen Indexfonds, einen breit investierten, das leuchtet mir schon ein. Aber es gibt immer noch Haken und eigentlich ist das ja nicht ideal und so weiter. Ja? Und bei Bitcoin hast du doch eindeutig, Bitcoin ist wirklich eine eindeutige Antwort ohne Wenn und Aber eigentlich.
Ja, es ist sehr pur. Pure, sehr rein als Investment oder als Savings-Vehikel.
Als Savings-Vehikel, genau. Und ich glaube schon, dass das ultimativ, und das ist ganz egal, ob das Männer oder Frauen sind, und ich bin vollkommen bei dir, dass wir, ich darf nicht immer zwei Gedanken auf einmal bringen, ich glaube schon, dass das der Punkt ist, was die Leute eigentlich wollen. Also die Menschen wollen ja nicht investieren, die gehen ja nicht sagen, jetzt habe ich gearbeitet, jetzt muss ich einen Hedgefonds betreiben noch nebenbei, sondern die sagen, wir wollen eigentlich sparen für die Zukunft und dass die Möglichkeit haben, auch etwas abzuspeichern für die Zukunft. So. Und das ist für mich, weil ich dir vorher die Frage gestellt habe, was ist der Einfallsort? Ich glaube schon, dass das immer noch das wichtigste Einfallstor ist. Und dass, dass sozusagen je mehr Menschen sich auch beschäftigen müssen mit der Frage Savings, investieren und so, je mehr Menschen werden auch irgendwann bei Bitcoin landen. Und was zu deinem Uni, wollte ich nur sagen, das ist auch wichtig für alle. Die Frauenquote bei den Zuhörerinnen und Zuhörern ist ja auch relativ gering. Und ich hoffe, dass jetzt niemand vor dem Fernseher oder dem Radiogerät sitzt und wütend sagt, ja, das soll sie doch zu unseren Männerstammtischen oder was. Das sind ja eh keine Männerstammtische. Das Ding ist halt, dass, wenn ein Thema vor allem Männer anzieht, Männer natürlich daraus dann auch eine Umgebung machen, die ihnen besonders gefällt, auch in einem Männerkontext. Also es gibt quasi den Kontext, den gemischten Kontext, und dann gibt es den reinen Männerkontext. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Ich genieße das ja auch. Ja. Dass das natürlich unter Anführungszeichen abschreckend wirken kann, verstehe ich schon. Und ich sollte das auch verstehen dürfen. Und eine Hürde, über die eben meiner Meinung nach wirklich Frauen springen sollten müssen, ich darf es nicht, es ist jetzt der Mann erklärt den Frauen.
Ich gucke, was kommt.
Ja, die Sache mit der Uni. Von den 100 Leuten, von den 100 Studenten, die da drin waren, waren 90 Männer. Ja? Okay. Von den 90, waren mindestens 80, das garantiere ich dir, schlechter vorbereitet als du. Ja? Und von den 80, die schlechter vorbereitet waren als du, haben 40 sich gar nicht vorbereitet. Ja, sondern nicht, sind einfach reingegangen mit der Selbstverständlichkeit, sagen, ich kann das. Ja, und das hilft natürlich, hat mit Geschlecht nichts zu tun, aber das hilft natürlich, es dann auch zu können, wenn man sich selbst das auch zutraut. Wenn du es dir nicht zutraust, das ist beim Sport auch so, wenn du es dir nicht zutraust, wirst du nicht über das Netz springen, das wird nicht funktionieren. Aber es hat immerhin dazu geführt, dass du dich wahrscheinlich gründlicher mit dem Thema beschäftigt hast, als so viele andere, die groß rumlaufen und sich so tun, als würden sie sich auskennen.
Ja, also ich glaube jetzt nicht durch den Unikurs. Also der Unikurs, ich habe da überhaupt keine Erinnerungen mehr dran.
In der Folge, meine
ich. Aber ja, in der Folge, das denke ich schon, ja. Aber ich habe jetzt wirklich auch super positive Erfahrungen gemacht von Frauen, die jetzt eben an mein Meetup kommen, eben weil ich so eine niedrige Hemmschwelle eigentlich biete für sie. Ich sage wirklich, alle sind willkommen, keine Frage ist zu blöd. Anfängerinnen oder das ist eigentlich meine Zielgruppe. Und ich habe jetzt wirklich sehr positive Rückmeldungen bis anhin erhalten und auch von Frauen, die wirklich sagen, sie finden es super spannend, sie hätten gar nicht gedacht, dass da so viel mehr hinter Bitcoin steckt, oder? Als vielleicht eben die eine Schlagzeile in der Zeitung und sind super neugierig, wollen mehr erfahren, kommen auch wieder und sagen, endlich habe ich mal den Anstups gekriegt, irgendwie mich jetzt auch gründlicher mit dem Thema auseinanderzusetzen, bis hin zu 2-3 Teilnehmerinnen, die jetzt tatsächlich schon angefangen haben, einen kleinen Betrag pro Monat vielleicht in Bitcoin zu sparen und jetzt im Umkehrschluss vielleicht eher Probleme dann mit ihren Partnern daheim haben, die sagen, hey, aber geht's bei dir noch? Was ist los? Oder Bitcoin viel zu gefährlich, oder? Also das gibt's schon auch andersrum. Und das finde ich toll, oder wenn jetzt da ein paar Frauen das für sich entdecken.
Ich finde es super. Und ich finde vor allem, du hast es auch richtig gesagt, nicht? Du viele kommen offenbar zu dir, bevor sie überhaupt Bitcoin gekauft haben.
Ja.
Das ist halt auch, die Männer machen es halt genau anders. Die sagen, der ja. Peter hat am Stammtisch gesagt, werde ich reich, da YOLO ich rein. Ja?
Ja.
Und dann überlegen sie sich, und dann werden sie vielleicht reich und denken sich, geil, oder es funktioniert nicht, dann überlegen sie sich, ja, was ist jetzt schiefgelangt? Und dann fangen sie erst an zu recherchieren. Und nein, ich noch mal, ich möchte niemanden hier beleidigen. Ich weiß natürlich, dass viele, das sind Klischees. Klischees. Und ihr wisst, alle, die mir zuhören, wissen, ich habe ja auch alle Fehler gemacht, die man machen kann. Also ich bin auch einer, der über Fehler gelernt hat. Aber ich finde es interessant, weil du, vielleicht ist es dann auch, was sind denn die Dinge, die deiner Meinung nach gut ankommen? Also geht es dann wirklich um das Geld investieren oder sind es dann eher so die gesellschaftlichen Folgen einer harten Währung, die vielleicht dann ankommen bei den Leuten, bei den Frauen?
Ja, also wichtig, oder? Ich meine, ich kann nicht für alle Frauen sprechen, oder? Ich kann jetzt von meinen eigenen Gedanken erzählen und ich kann vielleicht von gewissen Teilnehmerinnen erzählen, aber natürlich wird das nicht alle Frauen in der Gesellschaft abdecken. Ich denke, ein Großteil sind wirklich die gesellschaftlichen Themen, also ein Vortrag, der wirklich sehr gut angekommen ist. Also ich mache ja jeden Monat was anderes. Ich bereite ja immer einen Vortrag vor, irgendwie so 1-1,5 Stunden. Es geht dann immer länger als geplant, weil halt einfach so komplex und ich finde halt alles so wichtig. Ich möchte es einbauen und weil ja die Teilnehmerinnen auch Fragen stellen dürfen in der Mitte. Ein Vortrag, den ich gemacht habe, war zum Thema Inflation. Da habe ich den Theorieteil abgedeckt und eine Teilnehmerin, die ich eigentlich durch meine Meetups kennengelernt habe. Sie kommt aus der Türkei ursprünglich und sie hat dann einen Praxisteil abgedeckt zum Thema Inflation. Und das ist wirklich super eingefahren. Oder das war sehr emotional von ihr wirklich hautnah zu hören. Hey, was hat das mit meiner Familie gemacht? Was hat das mit meinen Freunden gemacht? Wie zerstört das langsam aber sicher die Gesellschaft in der Türkei? Wie hoch die Suizidraten sind oder auch einfach angestiegen sind durch die ganze Inflation? Das war sehr, sehr eindrücklich. Und ich glaube, das sind auch die Themen, die dann Frauen sowohl auch Männer natürlich berühren und so sehr schnell auch die Praxisrelevanz von Bitcoin eigentlich aufzeigen können.
Und hat die Vortragende selbst dann auch Bitcoin quasi als Lösung für sich genutzt?
Ja, also ich glaube, das hat sie für sich schon länger entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt eine direkte kausale Verbindung war zwischen Inflation und sie ist dann direkt zu Bitcoin. Aber ich glaube, ja, sie hat das für sich natürlich entdeckt und auch tatsächlich die Bevölkerung in der Türkei von jung bis alt, die tatsächlich eine sehr, sehr hohe Adoptionsrate jetzt mittlerweile haben. Ja, also extrem spannend. Ja.
Nico, soll ich Bitcoin kaufen? Wo geht der Preis hin? Ich habe nicht die Antwort auf alle diese Fragen, die mir gestellt wird, aber wenn ihr Bitcoin kaufen wollt, dann schaut rein bei Coinfinity. Legt einen Sparplan an, investiert ohne Stress. Ihr müsst nicht ständig den Markt beobachten, wenn ihr einfach regelmäßig nachkauft. Ideal für Einsteiger, ein unkomplizierter Weg, für Neulinge in Bitcoin zu investieren und natürlich ideal auch für Bitcoiner, die ihre Keys selbst halten wollen, denn Coinfinity überweist die Summe direkt auf deine Wallet. Mit dem Code WASBITCOIN bringt, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei Coinfinity. Findet ihr in allen App-Stores, findet ihr bei coinfinity.co und ihr könnt dort natürlich auch Einmalkäufe machen, ihr könnt dort verkaufen, ihr könnt dort auch das Lightning-Netzwerk nutzen und für all das gilt auch mein Code, um eure Kosten zu reduzieren. Eine verrückte Statistik besagt, dass nur 5% aller Krypto-User eine Hardware-Wallet besitzen. Naja, die Bitbox O2, die kann euch da helfen. Die Bitbox O2 in der Bitcoin-Only Edition, minimalistische USB-C Hardware-Wallet, Open Source aus der Schweiz. Ich nutze sie gerne, ich nutze sie jeden Tag. Die Software ist super sleek, intuitiv, für jeden wunderbar verständlich, natürlich auch auf Deutsch. Schaut rein bei bitbox.swiss und nutzt den Code, was Bitcoin bringt, für 5%. Sichere deine Bitcoin jetzt in Edelstahl und schütze sie so vor Wasserschäden, Hausbränden und kaputten Hardware-Wallets. Das Sidor Bitcoin Backup ist die unverzichtbare Ergänzung zu einer Hardware-Wallet und mit dem Code, was Bitcoin bringt, bekommt ihr 5% Rabatt. Schaut rein bei sidor.io.
Naja, dann spreche ich jetzt die zweite Podcast-Einladung innerhalb eines Podcasts aus, ja, weil ich möchte diese Geschichte auch hören.
Ja, ist gut.
Liebe Grüße an die unbekannte Vortragende, falls sie Lust hat, jederzeit.
Halt auf Englisch, gell?
Aber
wird,
Englisch.
Sie wird ihren Teil auf Englisch gemacht, weil das wäre noch ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Und dann mit deinem schönen österreicherischen Akzent.
Ich kann auch Hochdeutsch. ich mache natürlich auch grundsätzlich gerne auf Englisch, aber ich bemühe mich, beim Content auf Deutsch zu bleiben. Es gibt viel auf Englisch.
Ja.
Aber ich finde es spannend, ja. Also es muss ja, also falls irgendjemand zuhört, der Erfahrung hat mit Inflation in der Türkei oder Tunesien oder Südamerika, direkt einfach bei mir melden, ja. Weil da gibt es ja dann auch genügend, die das auch auf Deutsch dann könnten, ja. Aber finde ich toll, also finde ich echt cool.
Ja, und eben, ich glaube, was ich wirklich viel höre, ist schon so eben, da steckt ja viel mehr dahinter, als ich gedacht habe. Also sie sind wirklich neugierig, auch mehr zu erfahren. Und es cool ist halt, oder ich biete ihnen eigentlich einen Shortcut durch alles Neues, was da draußen halt ist, oder sondern ich kann halt aus meiner Erfahrung sprechen und die relevanten Inhalte zusammenstellen. Viele wollen aber dann natürlich schon auch wissen, ja, okay, schön und gut, wie investiere ich denn tatsächlich in Bitcoin? Also wie kann ich das kaufen? Und ich sage immer, oder ich gebe kein Financial Advice oder ich mache den Disclaimer immer, weil das stimmt auch. Ich möchte Wissen vermitteln und schlussendlich muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob sie oder er dann einen kleinen Teil vielleicht vom monatlichen Einkommen auch in Bitcoin anlegen möchte, sparen möchte. Und trotzdem habe ich mich dann natürlich davon beeinflussen lassen, was sich die Teilnehmerinnen gewünscht haben und habe zum Beispiel auch mal wie so einen praxisnäheren Kurs angeboten oder im Meetup halt so aufgezeigt, ja, was sind Börsen, welche verschiedenen gibt es oder aber dann auch immer eine Auswahl gezeigt, keine Recommendation, auch wenn natürlich eine gewisse Auswahl vielleicht schon irgendwo durch eine Empfehlung sein könnte, habe aber vor allem aufgezeigt, auf was sie achten müssen oder also wie merkt man, was vertrauenswürdige Börsen sind, welche Gebühren können anfallen, ihnen einfach wie so Hintergrundinformationen geben, damit sie selber einfach die beste Entscheidung dann für sich treffen können. Genau.
Auch ein Thema, das man nicht unterschätzen darf. Ja. Es geht ja, diese ganzen Dinge sind, wenn man es einmal durchgespielt hat, dann ist es einfach. Oder und keine große Herausforderung mehr. Aber wenn man es erstmal vor sich sieht, ja, mir geht es ja auch mit vielen Technologien, also je älter ich werde auch, desto ich komme jetzt langsam in das Alter, wo ich mir denke, kann mir das mal jemand erklären? Ich bin zwar aufgewachsen mit diesen Computerdingen, aber langsam kenne ich mich nicht mehr aus. Ja?
Ja.
Also ich glaube, das ist schon wichtig und man darf das nicht unterschätzen. Es gibt schon einen Grund dafür, warum so Tutorial-Geschichten auch contentmäßig gut funktionieren.
Ja, oder weil, also auch warum vielleicht gewisse Custodial Solutions für gewisse Leute tatsächlich Sinn machen könnten, oder?
Heikles Thema. Ja. Aber ich meine, ich bin da ja auch on the record, dass ich sage, natürlich wird's das brauchen und es geschieht ja bereits. Also ETFs und Banken und ich glaube halt, dass wenn es um Custodians geht, dann landen wir auch wieder bei den klassischen Playern. Das widerspricht dann quasi dem revolutionären Ansatz, wir machen das alles selber, aber hilft gleichzeitig der Massenadoption. Also wo da die Balance ist, meine Antwort ist ganz einfach, es wird nie ein Geld geben, das so stark in Eigenverwahrung ist wie Bitcoin heute und in der Zukunft. Das heißt, es ist auf jeden Fall besser, als was wir vorher hatten.
Also ich denke, bezüglich dem Thema oder so, einerseits ist das vielleicht auch eine gewisse Übergangszeit, bis vielleicht noch nutzerfreundlichere Lösungen auf dem Markt sind, oder? Andererseits, ja, wenn es der Markt nachfragt, dann gibt es gewisse Lösungen. Ich glaube, das ist unvermeidbar und entgegenwirken kann man einfach auch wiederum mit Bildung oder aufzeigen, nicht werten, diese Lösungen gibt es. Warum wären das vielleicht Vorteile, wenn man es in die Selbstverwahrung nimmt und trotzdem dann auch dort oder, also ich denke, unter Bitcoinern wird ja viel auch über Meinungsfreiheit gesprochen und ich denke, wenn dann jemand für sich mit bestem Wissen und Gewissen entscheidet, eine Custodial-Lösung ist eigentlich das, was mir am besten dienlich ist, denke ich, muss man das irgendwo durch auch akzeptieren.
Natürlich.
Klar, man kann mit Bildung entgegenwirken, aber es gibt so viele verschiedene Individuen und ich glaube, es gibt auch einfach keine Lösung, die für alle die perfekte ist.
Wenn man, also Meinungsfreiheit heißt ja, dass man akzeptiert, dass jemand anderer eine andere Meinung hat. Mhm. Wenn Meinungsfreiheit nur ist, dass jemand anderer auch meine Meinung haben darf, auch das gibt's, dann das ist natürlich Blödsinn. Mhm. Aber natürlich ist es unsere Aufgabe, absolut darauf hinzuweisen, sowohl bei mir im Podcast als auch bei dir in den Dings, dass natürlich Self-Custody immer noch die beste Form ist.
Ja.
Warum? Weil ich eben verfüge über das Geld, weil ich mobil bin mit dem Geld. Mhm. Dann sage ich mal eine Custodial-Lösung, wo ich mich darauf verlassen kann, dass ich das in kind, also als Bitcoin abziehen kann, ist verständlich. Mhm. Schwierig wird es dann bei den Varianten, wie wir sie jetzt mit den ETFs sehen. Ich bin jetzt auch kein Gegner der ETFs, weil es hat mich sowieso keiner gefragt, was meine Meinung ist. Aber,
soll ich dich nachher fragen?
Ja. Nein, der Punkt ist nur, ich tue mir schwer, meine emotionale Energie auf Dinge zu verschwenden, die ich nicht ändern kann.
Mhm.
Ja? Wenn alle 4 Jahre ein neuer US-Präsident gewählt wird, dann ist die ganze Welt in großer Aufregung und die ganzen Medien in völliger Hysterie. Und es ist einfach egal. Also für mein Leben ist einfach, also und auch langfristig, ich meine, die Fed druckt das Geld und das Pentagon macht das Pentagon-Sachen. Und das ist dasselbe mit den ETFs. Das kommt, war klar.
Mhm.
Ja? Jetzt kann man sagen, okay, das ist schlecht, weil die Bitcoins sind in einer Fremdverwahrung und das ist auch richtig. Also das ist nicht ideal. Aber gleichzeitig gibt es einfach viele Anleger, die aus regulatorischen, technischen oder anderen Überlegungen auch gar keine anderen Optionen haben, Bitcoin zu kaufen.
Mhm.
Ja? Und für die sind die ETFs das Richtige. So. Sollten die meiner Meinung nach umgestellt werden auf die Option, dass man in kind, also dass man direkt Bitcoin abziehen kann? Absolut. Aber nicht unbedingt nur aus Bitcoin-Gründen, sondern auch aus regulatorischen und steuerlichen Gründen, weil wenn ich das verkaufe, habe ich ein Steuerevent.
Mhm.
Wenn ich nur abziehe, habe ich kein Steuerevent. Weißt du, was ich meine? Und das ist schon wichtig.
Ja.
Und das sind diese, je stärker wir mit Bitcoin in die echte Welt vordringen, desto differenzierter werden diese Debatten sein.
Mhm.
Und da kannst du nicht einfach sagen, not your keys, not your coin, als einzige Antwort. Dass das Teil des Dialogs sein muss, ist klar. Das hat Bitcoin schon erreicht. Und da werde ich auch drauf pochen.
Mhm.
Ja? Aber ich kann zum Beispiel jeden verstehen, der sagt, ich habe 80% in meiner Hardware-Wallet oder meinem eigenen Cold Storage, 10% bei einem Custodian und 10% im Lightning Network.
Mhm.
Wo ist das Problem?
Ja, eben, ich denke wiederum, oder Bildung ist wirklich wahrscheinlich die Lösung, wie wir dann auch darauf hinweisen können, was vielleicht die Nachteile sind. Und schlussendlich kann man niemanden dazu zwingen. Oder ich denke, es steht immer noch an oberster Stelle. Not your keys, not your coins hat auch immer wieder Verwendungen in meinen Meetups. Oder mir ist es sehr wichtig, da auch die Differenzierung aufzuzeigen. Aber wie gesagt, am Schluss treffen die Menschen ihre eigenen Entscheidungen. Und wir können einfach zur Aufklärung mit beitragen.
Noch dazu muss man dazu sagen, in der Schweiz mit dem Franken ist ja jetzt sozusagen die, ihr seid noch die mit dem geringsten Leidensdruck eigentlich, wenn es um die eigene Währung und so weiter geht.
Ja, und das ich glaube jetzt die Teilnehmerinnen jetzt an meinen Meetups zum Beispiel sind sehr offen. Ich sage aber auch immer, wir müssen über unsere Ländergrenzen hinaus gucken. Oder? Also ich kann verstehen, wenn vielleicht für Leute in der Schweiz Bitcoin noch nicht so viel Sinn macht. Aber eben, ich glaube, wenn man die globale Perspektive einnimmt, dann macht es natürlich durchaus Sinn. Und das versuche ich auch immer aufzuzeigen, indem ich halt Praxisbeispiele auch aus anderen Ländern bringe, um eben auch Perspektiven und den Horizont zu erweitern.
Aber das ist trotzdem nicht das, was die Leute wirklich, ich meine, ja, aber das, also es muss dich schon selbst betreffen, damit du auch wirklich...
Ja.
investierst, sowohl emotional als auch mit deinem Geld.
Ja, ja. Aber also wir haben das auch schon mal so ein bisschen vorbesprochen, oder in der Schweiz, die Leute arbeiten sehr viel, was ja auch gut ist, denke ich mal. Aber ich glaube, sobald man sein eigenes Geld verdient, irgendwann kommt man ja an den Punkt, wo man sich vielleicht fragt, okay, und was mache ich jetzt überhaupt mit meinem monatlichen Einkommen? Oder? Und wenn man merkt, dass man dann vielleicht mehr arbeitet als einem lieb ist, stellt man sich vielleicht auch mal die Frage, ja, okay, was gibt's vielleicht für Alternativen, was gibt's für alternative Lebensstile? Und ich glaube, das ist sicher auch ein, wie du es eigentlich vorhin auch gesagt hast, sicher ein Anknüpfpunkt für viele Personen, dass sie dann vielleicht verstehen, okay, es macht Sinn, Geld auf die Seite zu legen, Ende Monat. Und dann stellt sich halt die Frage, ja, okay, und worin investiert man das Geld oder wo legt man das an? Wie spart man das Geld am besten? Und da kann dann ja Bitcoin eben eine sehr attraktive Alternative sein, oder? Und ich glaube, das ist sicher ein sehr guter Punkt, wie vielleicht viele dann für sich selber auch die Relevanz entdecken können von Bitcoin.
Es ist die perfekte Spartechnologie. Mhm. Mhm. Und sie ist nur dann perfekt, wenn du auch wirklich deine Keys selbst hältst.
Ja.
Ultimativ.
Ja, ist so, ja.
Mhm. Aber du gehst ein Risiko ein. Und viele Menschen wollen diese Selbstverantwortung nicht in diesem Ausmaß eingehen.
Mhm. Ja, ich frage mich eben, geht man wirklich so ein starkes Risiko ein? Weil wenn man sich einmal mit anderen Alternativen auseinandersetzt, merkt man dann ja vielleicht, dass andere Alternativen risikobehafteter sind als Bitcoin. Wenn man sich in der Tiefe damit auseinandersetzt.
Zum Beispiel?
Ja, also gut, das ist jetzt natürlich ein sehr weitläufiges Thema, aber... Ich meine, sagen wir jetzt mal Indexfonds, wie gesagt, ich bin keine Finanzexpertin, ich kann jetzt auch nur wiedergeben, was ich vielleicht selber nachgelesen habe, aber Indexfonds, die dann auch dazu animieren, dass man ja monatlich Geld investiert und die ja dann das Geld ja dann auch an Unternehmen in dem Fonds oder in dem Index verteilt werden und man dann vielleicht gewisse Unternehmen auch länger künstlich am Leben erhält oder in so einem Index hält, weil sie einfach den konstanten Zufluss auch an Geldern haben, als jetzt vielleicht der ganz, ganz freie Markt, was auch immer das heißt, als Resultat geben würde. Oder ich weiß nicht,
Aber ich verliere zumindest nicht meine Keys, das meine ich.
Aha,
also
so,
ich verliere ja. Das Risiko, das ich eingehe, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Dass quasi, ich glaube, dass die Story, die du erzählst, dass Bitcoin als, wie du es gesagt hast, als pure Geldtechnologie auch eine pure Spart, also das pure Sparen eigentlich wieder zurückbringt.
Mhm.
Bin ich hundertprozentig dabei. Mhm. Aber ich glaube, wir fangen jetzt damit an, diese Story zu erzählen, glaube ich. Aber das pure Sparen bedeutet auch in seiner perfektesten Form, dass du deine eigene Verantwortung übernimmst, dich um deine eigene Sicherheit kümmerst und dass du das Risiko eingehst, einen Fehler zu machen, der dich potenziell Geld kostet.
Mhm.
Und das ist etwas, dass, glaube ich, viele Leute weiter abschrecken wird.
Mhm.
Und da geht es dann wirklich um Aufklärung, Bildung, Tutorials herzeigen, ausprobieren. Weil in dem Moment, wo man es dann ausprobiert hat, geht es eh. Es ist eher dieser Schritt, diese eine Hürde.
Mhm. Ja, und eben, ich denke, das ist auch einfach je nach Land unterschiedlich. Oder wenn man jetzt in einem Land lebt, in dem man halt auch an sein klassisches Sparkonto auf der Bank nicht mehr rangekommen ist. Ich glaube, eben dann relativieren sich die Risiken relativ schnell.
Oder man kommt dran, aber das Geld ist wertlos.
Ja.
Natürlich. Also wenn man es schon einmal miterlebt hat, deswegen sage ich ja, in der Schweiz hast du ja eigentlich, der Leidensdruck ist eigentlich, wenn was mal zum Beispiel deine Freundinnen, du hast gesagt, du machst das Meetup für deine Freundinnen. Kommen
genau.
die auch? Ich nenne sie jetzt deine Fiat-Freundinnen. Kommen deine Fiat-Freundinnen?
Natürlich vor allem, um mich zu unterstützen. Tatsächlich in meinem engen Freundeskreis habe ich jetzt keine überzeugte Bitcoinerin, sondern die kommen tatsächlich einfach, um mich zu unterstützen. Aber dann so im erweiterten Freundeskreis und eben je öfter ich das mache, desto mehr kommen ja dann auch irgendwie fremde Frauen oder also einfach Frauen, die ich vorher noch nicht gekannt habe, auch mal in mein Meetup. Ja, also ich glaube, sie brauchen einfach Zeit und das muss ein bisschen reifen, oder? Also sie... Und das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte nicht, dass die einmal in mein Meetup kommen und nachher sagen, hey, ich hau meinen ganzen Monatslohn irgendwie in Bitcoin. Das möchte ich gar nicht, weil das sind die falschen Voraussetzungen. Sie müssen lernen, oder? wiederum oder lernen an erster Stelle, sich langsam mit dem Thema befassen, bis sie selber irgendwann an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, ich bin jetzt vielleicht bereit, einen gewissen Teil von meinem Geld in Bitcoin zu sparen. Und auch wenn das 1 oder 2 Jahre dauert, ich finde, das spielt eigentlich gar keine Rolle, weil sie müssen für sich das Vertrauen gefasst haben, dass es für sie selber die richtige Entscheidung ist. Aber ich glaube, eben wenn man mitten im Berufsleben steht, man was Schlaues mit seinem Geld machen möchte und auch zum Beispiel sieht, wie teuer Eigenheime in der Schweiz sind, oder?
Kaufen deine, du, darf ich dich fragen, wie alt du bist?
Das darfst du, die Frage so, ob du eine Antwort kriegst. Ü30.
Okay. Aber es ist ja nur sehr, sehr knapp. Die kaufen die Leute in deiner Generation in der Schweiz aus Zürich und Umgebung, wird da noch Eigenheime gekauft? Ist das noch ein Thema oder ist das schon durch?
Also klar, es wünschen sich viele. Ich glaube, man braucht Unterstützung, wenn man das machen möchte. Oder zwei sehr gut verdienende Partner in einer Beziehung zum Beispiel. Viele haben den Wunsch, aber ich glaube, viele zu Anfang 30 wissen, das ist einfach unrealistisch oder gehen auch davon aus, dass sie nie ein Eigenheim besitzen werden. Außer man hat vielleicht von den Eltern noch irgendwelche Immobilien. Mhm. Oder ja, aber es ist schwierig. Also Zürich und Umgebung ist sicher sehr, sehr teuer. Sicher auch nicht in allen Städten gleich, aber.
Aber das bedeutet auch, dass quasi einer dieser klassischen Wege irgendwie wegfällt, ja. Und genau. Man sich nur noch überlegen muss, okay, wie sorge ich vor, genau. Wo investiere ich?
Genau, ja, ja. Und ja, ich denke, da hat jetzt auch viele, die jetzt in mein Meetup gekommen sind, die haben schon eine gewisse Überzeugung auch gewonnen, dass das eine sehr attraktive Alternative ist. Oder aber sie müssen halt erst mal davon hören und wissen, es ist nicht einfach nur ein Scam, sondern verstehen, dass da eben viel mehr dahinter steckt als potenzielles globales monetäres System, oder? Und wenn man das ja wie gar nicht weiß, dann kommt man auch gar nicht auf die Idee, überhaupt in Bitcoin irgendwie investieren zu können oder eben sparen zu können. Und eben wiederum die Frage, oder wie durchbricht man diese Hürde, diese initiale Hürde.
Wenn jetzt hatte ich den Serge von der Zürich, von der Luzerner Kantonalbank und einige andere aus der Schweizer Liechtensteiner Bankenplatz, ja. Hilft das? Also quasi, wenn Institutionen sagen, das ist in Ordnung, das stempeln wir ab, da dürfen wir unsere Reichen oder nicht so Reichen oder was auch immer Kunden investieren, gibt das dem Ganzen so einen gewissen Social Proof?
Schwierig zu sagen, weil was bieten diese Banken an? Natürlich auch Bitcoin ist dann immer die Frage, kann man dann, also bieten sie auch die Lösungen an, dass man Bitcoin eben zum Beispiel in die Eigenverwahrung abziehen kann, ist bei vielen Institutionen vielleicht anfänglich dann auch gar nicht gegeben und vielleicht auch gar nicht unbedingt Ziel, weil es ist ja trotzdem ein Geschäftsmodell für viele Institutionen, auch der Handel und Custody. Aber ich sage jetzt mal, wahrscheinlich eine gewisse Legitimierung erhält Bitcoin durch das schon. Das glaube ich schon, dass man überhaupt auch im Alltag vielleicht in der Freundesgruppe überhaupt mal drüber redet.
Genau.
Das denke ich schon.
Das ist genau, was ich meine, weil am Ende des Tages, ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht, als ich diesen Podcast gestartet habe, und das war nicht früh, also das war jetzt Anfang 2022, ja, da gab es noch kein ETF, da gab es gab schon einen Sailor. Möchte nichts Falsches sagen, den gab es schon, aber der war
also
auch noch am Anfang.
Gegeben hat es ihn sicher.
Ja, ja, aber ich meine, mit den Sachen Bitcoin. Ja. Der war aber auch noch am Anfang. Oh ja, den gab es natürlich schon, ja. Ich kann mich erinnern. Aber der war dann damals auch noch am Anfang. Und es gab einzelne Player aus dem klassischen Finanzmarkt, so Hedgefondsmanager, die sagen, ja, das riskieren sie jetzt und so, aber es gab noch keinen breiten Konsens, dass das eine Asset-Klasse ist, die einfach Teil des Portfolios sein sollte. Mhm. Und das beginnt meiner Meinung nach jetzt. Mhm. Und das bedeutet, dass diese Story Bitcoin als globale Spartechnologie und als Alternative zu Fiat, debased Fiat-Währungen, jetzt eigentlich erst ins Rollen kommt. Mhm. Und vorher war es eben dieses Geld für Systemgegner eigentlich, in einer gewissen Art und Weise. Mhm. Ja, aber aus verschiedensten Gründen. Ja. Leute, die sagen, da will ich nicht mehr mitmachen, ich mache was anderes. Mhm. Und jetzt wird es aber eher zu einer massentauglichen
Spartechnologie.
Spartechnologie. Es ist eine Spartechnologie. Es ist zwar langweilig, das Wort Spartechnologie ist wahnsinnig langweilig. Ja? Aber vielleicht muss es das sein. Vielleicht ist das eigentlich der, der Sukkus von dem Ganzen. Vielleicht muss es zu einer langweiligen Spartechnologie werden, damit die Massen sagen, das ist langweilig, da mache ich mit.
Ja, das ist vertrauenswürdig, da mache ich mit. Ja, das hat, ja, also das glaube ich schon. Und ich finde ganz interessant, was du jetzt auch gesagt hast, so mit dem Thema eben, am Anfang war es ihm ja auch viel für so Systemgegner, also in Anführungszeichen, oder? Und ich glaube schon auch, das war auch gar nicht damals der Grund, warum ich mich für Bitcoin interessiert habe. Also ich bin auch nicht aus dem Angle gekommen, sage ich jetzt mal, oder? Und daher, das ist schon, was ich zum Beispiel manchmal auch ein bisschen das Gefühl gehabt habe, wenn ich dann so in die Männergruppen gestoßen bin, dass viele sehr, sehr libertäre Views gehabt haben oder schon sehr starke Meinungen zu irgendwie Staat und Geld und so. Und das habe ich anfanglich gar nicht gehabt. Das habe ich ja eigentlich erst durch Bitcoin gelernt, sage ich mal. Ich bin da auch sehr naiv eigentlich aufgewachsen, habe nie hinterfragt, was ist eigentlich Geld, was ist die Rolle vom Staat. Und deswegen ist das zum Beispiel auch was, wo ich dann eben extra auch versuche, Frauen, die vielleicht ähnlich wie ich denken, abzuholen, eben auch nicht über diese zum Teil doch sehr starken Positionen, sondern eher aufzuzeigen, eben was sind die eben philosophischen, psychologischen Implikationen oder eben auch einfach die Investmentmöglichkeiten oder Sparmöglichkeiten, Geld sicher aufzubewahren.
Ich meine, ich bin ja auch ein liberaler, klassischer Liberaler, in manchen Dingen durchaus libertärer, und ich komme aus einer Zeit noch, in der diese ganzen liberalen Ideen, vor allem auch in Österreich, in der Schweiz gibt es ja doch noch den einen oder anderen Liberalen, aber wirklich gar keine Heimat hatten. Ja? Und das heißt, mir gefällt das wahnsinnig gut, dass es das gibt jetzt. Andererseits merke ich auch, dass es dann Leute gibt, die das einfach nehmen und quasi zum Dogma erklären und wirklich komplett laufen an den Rand und sagen, überall, wo der Staat tätig ist, bin ich dagegen. So. Ich bin auch kein Freund von Zentralbank. Ich glaube, das ist klar. Ja? Aber sie sind Faktum unseres Lebens, und ich werde jetzt auch sie nicht verschwinden lassen. So. Das ist meine Meinung, wie gesagt. Das ist so wie beim Trump, interessiert eigentlich keinen. Ja? Aber Bitcoin eröffnet quasi ein neues Feld der Diskussion, und das ist für mich wichtig. Dass jetzt aber eine junge Frau, keine Ahnung, um die 30, ja, vielleicht mit einem kleinen Kind, das sie gerade in die Schule gebracht hat, ja, und sie macht sich im Hinterkopf Gedanken darüber, wie sie eigentlich ihr Geld anlegen soll, weil sie hat jetzt irgendwie 500 Euro am Konto liegen, nichts davon hat, wenn jemand in die Kamera schreit, wir trennen das Geld vom Staat, ja, und ja, fix the money. Das verstehe ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Das muss man auch verstehen dürfen und sehen, dass einfach diejenigen, die jetzt alle die Hardcore-Bitcoin-Crew, die sind da für die Hardcore-Bitcoin-Sache. Mhm. Aber die Masse kommt nicht und wird auch nicht, die kommt auch nicht zu den Meetups.
Ja,
die wird nicht zu,
das
die
ist
wird
so.
Nicht, es wird nicht dann irgendwann mal die ganze Stadt beim Meetup sitzen.
Ja, weil ich glaube, also das kann auch wirklich abschreckend auf viele Leute wirken, oder? Und ich glaube, da muss man auch aufpassen als Community insgesamt, dass man eben nicht so abschreckend wirkt zum Teil, weil eventuell gibt's Leute, die super, super offen wären und trotzdem irgendwie nochmal andere Ansichten haben und durch das dann vielleicht den Zugang wirklich nicht finden, obwohl sie es vielleicht super interessant finden würden, aber eben vielleicht durch gewisse Aussagen dann abgeschreckt worden sind. Und ich glaube, da muss man einfach aufpassen, dass man wie verschiedene Perspektiven öffnet. Also dass man wie Leute aus verschiedenen Richtungen eigentlich abholen kann.
Die Linken zum Beispiel. Also die werden ja natürlich, und auch zu Recht, also man... Die Hegemonie ist vorbei. Dank Bitcoin gibt es auch einen liberalen, libertären Gegenpol, und das ist gut und wichtig so. Aber ich sage es auch immer wieder, die klassischen linken Ideale von der kleine Mann muss auch was davon haben, werden durch Bitcoin perfekt abgedeckt. Und Fiat Money ist auch nur die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Ja? Und ich glaube nur, dass also quasi, ich sage mal, diejenigen, die im Staat die Lösung für alles sehen, die werden wir nicht abholen. Maximal, wenn sie dann Bitcoin kaufen, weil sie müssen, und dann langsam merken, okay, vielleicht bin ich falsch gelegen. Das kann sein. Weil ich glaube schon, dass wenn du dein eigenes Geld investierst, dass du dann auch bereit bist, auch deine eigenen Positionen zu überdenken, während das andersrum vielleicht nicht so ist.
Das kann gut sein. Und ich kriege auch immer wieder Fragen auch dann zu den Themen, die ich dann sehr offen eigentlich auch lasse, weil ich denke, wir haben auch nicht Antworten auf alle Kritikpunkte oder vielleicht haben gewisse Leute Antworten auf alles. Aber ich meine, es gibt ja zu vielem auch einfach Theorien, Annahmen, wie es dann vielleicht mal sein wird, wie das System Bitcoin reagieren wird, wenn der und der Umstand eingetroffen ist, oder? Aber viele sind ja auch wirklich zum Teil gedankliche Spielereien und wir können ja nicht mit hundertprozentiger Sicherheit dann sagen, dass sich das so auch bewahrheiten wird oder wie die Gesellschaft dann tatsächlich funktionieren wird, oder?
Das stimmt.
Also.
Aber ich muss schon noch sagen, im außerhalb, im Normie-Kontext, gibt es schon oft Debatten, wo ich mir denke, ja, Alter, dann beschäftige dich halt mit Bitcoin. Ja, und ich muss mir dann aber, da muss ich mir echt schon auf die Zunge beißen. Nicht, weil ich sage, Preis, Lambok ab, sondern wenn dann du der bist, der wirklich bei jeder Antwort eigentlich nur noch Bitcoin sagt, also bei jeder Frage nur noch Bitcoin sagt, weil es auch die richtige Antwort ist.
Ja, ja.
Dann das verstehe ich auch, dass das dann nervt. Ja,
ja, ja, sicher. Aber es ist tatsächlich, also ich habe dann auch eine Phase gehabt, wo ich so intensiv irgendwie drüber nachgelesen habe und wirklich irgendwie jeder Dokumentarfilm, den ich geguckt habe zu irgendeinem Missstand auf der Welt, ich bin immer zum gleichen Schluss gekommen. Bitcoin oder, und ich glaube, da muss man dann schon auch mal aufpassen, dass ja auch nicht alles immer so schwarz-weiß ist, sondern ja.
Aber es zeigt eben auch, natürlich, nein, also Bitcoin löst das Problem nicht automatisch, aber es zeigt schon auch, dass sozusagen, zumindest bei vielen Problemen, die wir haben oder sehen, dass ein Teil des Ganzen mit dem Geldsystem natürlich zu tun hat, weil das Geldsystem Teil des Ganzen ist und oft die Hälfte des Ganzen ist und dann kannst du das nicht trennen voneinander. Und dann musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, okay, Bitcoin will fix zumindest ein bisschen.
Ja, ja, ja.
Und das ist dann schwierig, weil die Leute natürlich, die außerhalb von Bitcoin stehen, die jetzt nicht so wie wir hier Bitcoin-Podcast konsumieren oder machen, sich denken, ja, Alter, was will sie schon wieder oder was will er schon wieder, ja, mit seinem Bitcoin die ganze Zeit, ja. Wir haben schon verstanden, er findet Bitcoin cool.
Ja, ja, ja. Ja, ja, und ich glaube, drum kann man auch irgendwie gar niemanden dazu zwingen. Also die Leute kommen so, wie es für sie passt und das ist auch mein Approach, oder? Ich erzähle drüber und die, die es interessiert, die stellen dann auch mal eine Frage oder die finden es cool, kommen vorbei. Aber jemand, den es wirklich überhaupt nicht interessiert, also die Person kann ich nicht zwingen, dann an mein Meetup zu kommen und sich damit auseinanderzusetzen. Und ist auch gar nicht mein Anspruch, weil ich glaube, die, die dann wirklich kommen, die sind auch offen und bereit für die Inputs. Und ich glaube, das wird eine relativ natürliche Entwicklung auch sein, oder da vertraue ich zumindest auch drauf.
Merkst du, dass der Preis automatisch Leute zu dir treibt oder haben wir dann noch nicht genug?
Ja, schwierig zu sagen, weil ich habe jetzt 8 Meetups durchgeführt oder ich habe im Februar das erste durchgeführt, kann ich wirklich irgendwie noch gar nicht so ganz sagen. Also bis jetzt würde ich sagen, es ist eher abhängig von, wie heiß ist es draußen oder wie regnerisch war es jetzt gerade an dem Tag in Zürich, dass sich dann vielleicht mehr oder weniger anmelden.
Okay,
genau.
Die Meetups sind wann?
Die sind immer am letzten Mittwoch des Monats in einem Café in Zürich. Das habe ich gemietet, das ist super herzig und ist eben auch so die ästhetische Umgebung, die ich mir dann gewünscht habe. Also wirklich so das Pendant zu dem Bier trinken, habe ich gedacht, ich möchte so ein herziges Café. Da kann man dann ein Glas Prosecco trinken zum Beispiel und sich einfach mit coolen Frauen austauschen. Weil ich denke immer, oder die Leute schenken mir ihre Zeit oder das geht circa 3 Stunden, immer von 6 bis 9. Und es soll wirklich auch ein Mehrwert für sie sein, weil jede hat wirklich mehr als genug zu tun, auch im Alltag. Und wenn dann die Frauen zu mir kommen, dann möchte ich, dass sie was lernen, klar. Aber ich möchte auch, dass sie in erster Linie einfach einen tollen Abend haben mit interessanten Frauen, spannenden Begegnungen und das auch genießen können, dass sie sich da auch wohlfühlen. Das ist mein Ansatz und ich glaube, das funktioniert bis jetzt ganz gut.
Wenn ich jetzt eine Frau in Zürich bin, wo finde ich die Informationen?
Genau, die wird man auf entweder meinem LinkedIn-Profil finden. Ich bin ja in dem Sinne eine schlechte Bitcoinerin, weil ich gar kein Twitter habe.
Oder Noster.
Genau, ich war einfach zu beschäftigt bis jetzt. Ich habe auch kein Instagram. Vielleicht werde ich das dann irgendwann mal ändern. Aber aktuell eben bewerbe ich meine Meetups vor allem über LinkedIn, Mund-zu-Mund-Propaganda und natürlich habe ich eine eigene Website, also satoshi.space. Ich hoffe, es verstehen auch alles Wortspiel hinter dem Namen. Wenn nicht, dann sage ich jetzt nichts. Dann darf man recherchieren. genau.
Wunderbar, also die Links kommen natürlich alle in die Shownotes. Das heißt, ja. Man findet dich eigentlich, du hast gerade gesagt, Twitter haben wir abgehakt, Nostra haben wir abgehakt, LinkedIn ist deine Plattform genau. und eine Website.
Genau.
Was glaubst du nach so vielen Jahren der Beschäftigung, was ist deine Perspektive für das Jahr 2025 in Bitcoin?
Ja, ich denke, weiter mehr Adoption. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie wird es mit der Weltwirtschaft weitergehen, welche Krisen erwarten uns, wird Bitcoin den Four-Year-Cycle wie antizipiert tatsächlich durchlaufen oder nicht? Ups, Achtung, jetzt muss ich gucken, dass ich da nicht zu enthusiastisch werde. Also ich glaube, es kommt wirklich auf verschiedene Faktoren an und drum glaube ich, unabhängig von dem, wie sich jetzt vielleicht Bitcoin auch preislich entwickeln wird, einfach dranbleiben, weiter drüber nachlesen, lernen. Aber ich denke schon, dass die Tendenz steigend sein wird, also dass sich in Tendenz mehr Leute damit auseinandersetzen werden.
Ja, es ist ja die perfekte Spartechnologie und genau. Die Welt braucht das.
Ja, ja, ja.
Ich glaube auch, dass in Tendenz steigend. Lisa, ich freue mich drauf, wenn wir das wiederholen. Du bist da viel tiefer drinnen und du weißt viel mehr über Bitcoin, als du zugibst. Ja, also du hast dich ja auch damit auch akademisches Niveau beschäftigt und so. Danke und ich freue mich aufs nächste Mal. Ganz liebe Grüße an alle in Zürich und und bitte richte deiner Gästin, Teilnehmerin aus. Wir schaffen es gemeinsam, ihren Enkel da reinzuziehen. Ja? Aber es ist not financial advice.
Genau. Ja, herzlichen Dank auch an dich. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht und dann hoffe ich, dass wir das irgendwann mal wiederholen können.
Sehr gerne. Alles Gute.
Danke.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube, das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value for Value Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.